Und so erfüllte sich die Weissagung, die der Rektor von Jordan College gegenüber dem Bibliothekar gemacht hatte, dass Lyra einen großen Verrat begehen und schrecklich darunter leiden würde. Doch auch Will fühlte sich beklommen. Und dieses Gefühl verstärkte sich noch, als er sah, wie sich die beiden Gallivespier genauso aneinander klammerten wie er und Lyra und also die gleichen Qualen leiden mussten. Den Übergang spürte man körperlich. Er hatte das Gefühl, als griffe eine eiserne Hand nach seinem Herzen und risse es zwischen den Rippen heraus. Instinktiv versuchte Will schützend die Hände vor die Brust zu halten. Die Qualen waren schlimmer und gingen tiefer als der Schmerz, den er nach dem Verlust zweier Finger verspürt hatte. Aber der Wandel vollzog sich auch geistig. Etwas Geheimes und Eigenes war gegen Wills Absicht ans Licht gezerrt worden, worüber er Schmerz, Scham und Angst empfand, weil er selbst die Ursache dieser Entblößung war. Und es kam noch schlimmer. Ihm erschien es plötzlich so, als ob er gesagt hätte, »Nein, tötet nicht mich, ich habe Angst, tötet lieber meine Mutter. Auf sie kommt es sowieso nicht an und ich liebe sie nicht.« Und er meinte, sie habe ihn gehört, täte nun aber so, als habe sie nichts vernommen, um ihm Schuldgefühle zu ersparen. Sie opferte sich, so erschien es ihm, weil sie ihn liebte. Der Junge fühlte sich so schlecht wie nie zuvor in seinem Leben. Will erkannte, dass man mit solchen Gefühlen kämpfen musste, wenn man einen Dämon hatte. Ganz gleich, wie sein eigener aussah, er war mit Pantalaimon an jenem verpesteten und trostlosen Ufer zurückgeblieben. Will und Lyra schauten sich jetzt unvermittelt an, und zum zweiten, aber nicht zum letzten Mal, sahen sie ihre Gefühle im Gesicht des anderen gespiegelt. Nur dem Fährmann und den Libellen schien die Reise nichts auszumachen. Die großen Insekten bewegten sich quick, lebendig und hatten auch im Nebel nichts von ihrer Schönheit verloren. Und der Mann in der sackleinenen Kutte beugte sich vor und zurück und stemmte die nackten Füße gegen den schmierigen Bootsboden. Die Reise dauerte länger, als Lyra gedacht hatte. Während ein Teil von ihr sich mit der Vorstellung quälte, Pantalaimon am Ufer zurückgelassen zu haben, versuchte ein anderer Teil mit dem Schmerz zurechtzukommen und erwartete neugierig, was wohl noch alles passieren und wo man schließlich landen würde. Will legte seinen Arm fest um sie, aber auch er schaute nach vorn und versuchte, den Vorhang aus Nebel zu durchdringen und etwas anderes zu hören als das regelmäßige Klatschen der Ruder. Und dann änderte sich wirklich etwas. Vor ihnen ragte eine Felsenklippe oder Insel auf. Sie hörten einen Widerhall, bevor dunkle Umrisse im Nebel sichtbar wurden. Der Fährmann ruderte jetzt nur mit einem Ruder, um das Boot leicht nach Backbord zu ziehen. »Wo sind wir?« fragte die helle, aber durchdringende Stimme des Chevaliers Thialis. Doch jetzt besaß sie einen ungewohnten Beiklang, so als habe auch er Qualen gelitten.
»Nahe der Insel! In 5 Minuten erreichen wir die Anlegestelle!«
»Welche Insel?« fragte Will. Seine Stimme kam ihm fremd vor, so angespannt klang sie.
»Das Tor zum Land der Toten befindet sich auf dieser Insel. Alle kommen hierher, Könige und Königinnen, Mörder, Dichter und Kinder. Alle gehen diesen Weg, und keiner kommt von dort zurück.«
»Wir kommen zurück«, beharrte Lyra.
Er erwiderte nichts, aber seine alten Augen glänzten voller Mitleid.
Beim Näherkommen erkannten die Reisenden Einzelheiten, dunkelgrüne Zypressen und Eibenzweige hingen bis zum Wasser herab. Das Ufer ragte steil auf und die Bäume standen so dicht, dass selbst ein Frettchen sich kaum hätte hindurchwinden können. Bei dem Gedanken tat Lyra einen Schluchzer, denn Pantalaimon hätte ihr gezeigt, wie er es dennoch geschafft hätte. Aber das konnte er nun nicht und vielleicht niemals mehr.
»Sind wir jetzt tot?« fragte Will den Fährmann.
»Was spielt das für eine Rolle? Manche, die hierher kamen, glaubten nicht, dass sie tot waren. Den ganzen Weg über behaupteten sie steif und fest, sie seien noch lebendig. Aber da irrten sie sich. Denn ein jeder muss am Ende zahlen, ganz unterschiedslos. Andere sehnten den Tod herbei, als sie noch am Leben waren. Arme Teufel, die ein Leben voller Schmerz und Not führten. Sie brachten sich selbst um in der Hoffnung auf sanfte Ruhe nach dem Tod, dann mussten sie feststellen, dass sich für sie nichts geändert hatte, außer dass es nur noch schlimmer geworden war, denn diesmal gab es kein Entrinnen. Niemand kann sich wieder lebendig machen. Wieder andere waren so klein und schwach. Säuglinge, kaum geboren, da mussten sie schon den Weg hinab in den Tod gehen. Wie oft bin ich schon hierher gerudert mit einem weinenden Baby auf dem Schoß. Arme Würmer kannten nie den Unterschied zwischen dort oben und hier unten, und auch viele Alte. Die Reichen sind die schlimmsten, knurren und fluchen, schreien und schimpfen, was ich mir denn einbilde. Besäßen sie nicht Berge von Gold, ob ich nicht etwas annehmen wolle, damit ich sie wieder zurück ans Ufer rudere, sie würden mich vor Gericht bringen, sie hätten mächtige Fürsprecher, sie kennten den Papst und den Kaiser und Könige und Herzöge von diesem und jenem Land, sie hätten die Macht, meine Bestrafung zu veranlassen, doch sie wussten, wie die Wahrheit am Ende aussah. Sie mussten in mein Boot steigen und die Reise ins Land der Toten antreten. Selbst Könige und Päpste saßen früher, als ihnen lieb war, hier bei mir im Boot. Ich lasse sie schreien und toben, denn sie können mir nichts tun. Am Ende werden alle ganz still. Wenn ihr also nicht wisst, ob ihr tot seid oder nicht, und wenn das kleine Mädchen Stein und Bein schwört, sie werde zu den Lebenden zurückkehren, dann möchte ich ihr nicht widersprechen. Was ihr seid, werdet ihr früh genug erfahren.